Scroll, Pause, Talk.
Das ist ja auch etwas, was in meinem Beruf einfach elementar ist. Der Grund, warum ich den Beruf so machen kann, wie ich ihn mache, ist, weil ich Menschen mag. Ich mag auch Pferde, aber ich mag vor allem Menschen. Und ich muss ja mit dem Menschen arbeiten, der ist am Ende mein Kunde. Und wenn ich den besser und stärker mache und mit dem arbeite, dann ist er auch besser und stärker mit dem Pferd, also stärker im positiven Sinne.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pro Horse Talk. Mir virtuell gegenüber sitzt Konstanze Röhm. Hallo Konstanze.
Guten Tag.
Aber ich habe gestalkt, man nennt dich Conny, oder?
Ja, in der Tat. Also tatsächlich, Konstanze nennt mich eigentlich nur meine Mutter, wenn sie wütend auf mich ist oder irgendwie ernst sein möchte. Aber ansonsten tatsächlich niemand.
Okay, weil irgendwo habe ich es bei Google gelesen und man will ja höflich sein und das korrekt machen, aber Conny ist okay für dich.
Absolut.
Sehr schön. Ja, ich habe gerade schon erzählt oder gesagt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Manuel Naber, mein vorletzter Gast, der Hufschmied. Da hast du noch einen Vortrag gehalten vor kurzem. Genau. Und ich habe ja einen Interview-Podcast und deswegen geht es im ersten Teil auch so ein bisschen um dich und deine Geschichte. Wo bist du geboren und wie bist du zum Pferd gekommen?
Ja, also geboren bin ich tatsächlich im Rheinland. Ich bin ein Urrheinländer. Rheinländischer geht's kaum. Das erklärt auch meinen ganz, ganz furchtbar trockenen Humor. Und ich bin ja immer gut gelaunt. Auch das ist bei den Rheinländern halt normalerweise eine genetische Angelegenheit. Und zum Pferd gekommen bin ich tatsächlich ganz früh durch meine große Schwester. Ich habe eine große Schwester, die also geritten ist. Und als ich so vier, fünf, wie das dann so ist bei großen Schwestern, die sind natürlich mein Vorbild und dann musste sie mich mitnehmen. Und sehr zur Freude meiner Mutter natürlich nicht. Aber dann gab es also plötzlich zwei reitende Kinder, wobei meine Schwester also doch ein paar Jahre älter ist als ich und die nervige kleine Schwester halt immer mitschleifen musste, was mir bis heute natürlich sehr leid tut. Naja, und da habe ich angefangen, oder da bin ich zum Pferd gekommen, mit, wie man das so macht, mit Kindervolti, zu einer Zeit, wo es aber sowas auch noch nicht wirklich flächendeckend auf Ponys gab, sondern ich habe da angefangen zu reiten, was heute die Landesreit- und Fahrschule NRW ist. Das war früher ein Reitstall, es ist immer noch ein Reitstall, aber es war früher halt eine Reitschule und da habe ich angefangen zu reiten und zu voltigieren. Ich habe dann zugegebenermaßen den Spaß dran verloren, weil die Pferde einfach sehr groß waren und auch die Kinderbetreuung damals nicht so das war, glaube ich, was Kinder brauchen. Aus heutiger Sicht denke ich, das war alles ganz schön mutig, was da passiert ist mit den Kindern. Aber gut, überlebt haben wir es alle und hat uns sicherlich auch einiges beigebracht und bin dann erst später wieder, und zwar mit 16, wieder zurück zum Pferd gekommen. Das heißt, dazwischen hatte ich ein Gap und bin dann aber wieder zurückgekommen. Ich habe einen anderen Sport in der Mitte gehabt. Ich habe sehr erfolgreich geturnt. Man mag mir das heute gar nicht mehr ansehen, aber ich bin ein Kinderathlet gewesen und habe also auch sehr erfolgreich im nationalen und internationalen Bereich mich da verdingt. Aber wie das dann so ist, irgendwann wird man in diesem Sport zu alt und auch tatsächlich kaputt. Also das hat bei mir auch Schäden hinterlassen, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich habe ein ganz normales Leben, alles fein. Aber ich betrete auch bis heute ungern noch Turnhallen. Ich bin ein Draußensportler geworden komplett. Und ja, dann bin ich im Endeffekt, hat es einen fließenden Übergang gegeben, vom Turnsport zum Reiten. Und dann habe ich mir von meinem ersten Lehrgeld mein erstes eigenes, ganz eigenes Pferd gekauft. Vorher hatte ich der Klassiker Reitbeteiligung und so weiter. Und habe dann mein erstes eigenes Pferd gekauft. Und dieses Pferd lebt auch immer noch. Ich habe es auch immer noch.
Ja, toll. Und was hast du dann für eine Ausbildung gemacht, wenn du Lehre sagst?
Ich habe diverse Ausbildungen tatsächlich. Also ich habe ursprünglich meine Grafikerlehre gemacht und auch abgeschlossen und habe dann danach eine weitere Ausbildung gemacht. Ich habe eine Büroausbildung, wie man das so gemacht hat. Kind lernen was Anständiges, geh ins Büro. Ne? Ja, von da aus bin ich dann, nachdem ich mich ein paar Jahre im Bereich der Buchhaltung gelangweilt habe, bin ich studieren gegangen. und habe Agrar studiert, habe also ganz klassisch Agrarwirtschaft studiert auch und mit Abschluss und habe dann den großen Fehler gemacht. Nein, Spaß, ist überhaupt kein Fehler. Ich bin von da aus über ein Austauschsemester nach England gegangen und habe ein Semester Pferdewissenschaften studiert. Also der Agrarbereich war auch schon ausgelegt auf Pferdewirtschaft, das heißt also BWL im Agrar- und Pferdewirtschaftsbereich und von da aus eben in die Pferdewissenschaft, ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Ein Studium reicht nicht, also habe ich ein zweites hinterhergeschoben und habe in England Pferdewissenschaften studiert. Das ist etwas ausgebreiteter, als dass man das in Deutschland, Österreich und der Schweiz macht. Ich habe 12 Semester studiert, Vollzeit, Bachelor- und Masterstudium und habe also einen Master in Pferdewissenschaften von der University of Essex. Und ja, von da aus war es dann erstmal genug mit Studiererei. Ich bin von da aus direkt an die Uni gegangen als Dozent. Denn darauf ist auch dieses Studium ausgelegt gewesen. Also es ist gar nicht, also meine Kommilitonen, meine Mitstudenten sind entweder hochprofessionelle Grooms, also Pferdepfleger nennt man das in Deutschland, das ist aber nicht richtig. Das sind ja studierte Leute, die haben ein Master-Degree und die managen auch einfach Ställe in großem Stil. Ja, und ich bin halt in die Lehre gegangen und war Dozent an der Uni. Das war mir nicht genug, das war mir zu eng, zu wenig. Und von da aus dann, beziehungsweise da lief meine Selbstständigkeit schon und von da aus bin ich dann in die Vollselbstständigkeit gegangen.
Genau. Wie würdest du dein heutiges Berufsbild benennen?
mein heutiges Berufsbild? Queen of Chaos, nein, Spaß beiseite. Ich mache Erwachsenenbildung. Das ist das, was ich den Leuten auch auf Partys erzähle, wenn die mich kennenlernen. Und was machst du so beruflich? Ich mache Erwachsenenbildung. Und ich habe früher ja sehr viel Futterberatung gemacht. Das mache ich nicht mehr, auch wenn mich die meisten noch aus der Zeit kennen oder viele. Aber tatsächlich fehlt mir die Zeit. Wir machen heute hier im Institut einfach wirklich Erwachsenenbildung. Wir machen Fortbildung im großrahmigen Stil. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist ein großer, großer Spaß. Wir machen im Moment 280, 300 Veranstaltungen im Jahr hier zu ganz unterschiedlichen Themen. Die doziere ich auch alle nicht, also nicht alle selber, so weit käme es noch. Und ja, im Endeffekt schaffen wir Wissen. Also wir sorgen für Bildung und wir schaffen Wissen und versuchen auch gerade die Pferdeleute einfach auch zum Lernen zu motivieren, dass das Spaß machen kann. Also dass diese Form von Wissenserlangung einfach auch sehr viel mit Spaß zu tun hat und auch mit, ja, einfach mit Entwicklung. Und ohne dass das so ernst zu nehmen, weil wir Deutschen, wir nehmen uns immer so furchtbar ernst. Und da ist ganz häufig ganz wenig Spaß dabei mittlerweile beim Pferd. Und wir versuchen also die glorreiche Mitte zu finden zwischen Bildung und Spaß. Ja. Und Spaß und Wissenschaft und Spaß mit Pferd.
Und wenn du hier sagst, wie heißt das Institut? Wie ist sowas konkret aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das Tierwissenschaftliche Institut, das ist im Endeffekt ja, eine Fortbildungseinrichtung immer schon gewesen. Und wir haben im Moment 5 Mitarbeiter, die also nichts anderes tun, als Veranstaltungen zu organisieren und zu betreuen. Plus der ganze Kladderadatsch, der da so dranhängt, was da zur Firma so dranhängt, Buchhaltung zum Beispiel. Nein, aber Spaß beiseite, sowas muss ja auch sein. Ja, wir haben, also wir selber, ich wohne in der Eifel, aber meine Mitarbeiter nicht. Das heißt, wir sind ein ganz modernes Unternehmen und haben keinen physischen Standort, so gesehen, weil wir Fortbildung in Deutschland, Österreich, Schweiz machen. Und ein bisschen Belgien, ein bisschen Österreich, bisschen Holland, bisschen Luxemburg und so weiter. Also da durchaus auch schon mal was. Und auch den einen oder anderen Kurs in Übersee. Meine Mitarbeiter arbeiten, also wir haben, wie gesagt, ein modernes Unternehmen. Wir haben keine Arbeitszeiten. Das heißt, meine Leute arbeiten, wann sie müssen oder es ihnen passt. Und wir sehen uns ein paar Mal im Jahr live und in Farbe natürlich, dadurch, dass wir auch große Messen betreuen. Wir organisieren halt auch schon mal Foren auf Großmessen. Also wenn ihr auf eine Pferdemesse fahrt und da große Bildungsforen sind, dann kann das sein, dass wir das machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch tatsächlich. Sowas machen wir halt noch nebenbei. Aber ja, meine Leute, also ich habe das geilste Team der Welt tatsächlich, die machen einen Top-Job. die sind alle on fire und ich muss sie mal eher bremsen als anfeuern. Ja, und die haben natürlich auch alle Pferde, das sind alles Pferdeleute und anderes Getier, was man so hat. Und ja, wir haben sehr, sehr viel Freude miteinander.
Ja, das hört sich toll an. Dann lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Was war dein erstes Pferd für ein Pferd und was für reiterliche Erfahrungen oder welchen Weg bist du mit diesem Pferd gegangen?
Ah, also mein erstes Pferd lebt ja noch und ich reite die tatsächlich auch wieder. Ich hatte die in Rente geschickt, weil die halt jetzt mittlerweile doch 27 ist sie jetzt. Die habe ich gekauft, wie gesagt, von meinem ersten Lehrgeld, von einem ganz dubiosen Pferdehändler, ohne Plan. Also genau, ich habe alles gemacht, was man nicht tun sollte, liebe Kinder. Als junger Mensch ohne ausreichend Reiterfahrung, sich ein Pferd unbekannter Herkunft zu kaufen für wenig Geld. Und die hat mir alles beigebracht, was ich nicht wissen wollte. Und die reiterliche Erfahrung, ja, war einfach viel zu wenig damals. Also ich kam aus einer Reitschule, ich hatte Reitbeteiligung, aber das war alles sehr, sehr motiviert, was ich da gemacht habe. Und ich habe auch richtig Lehrgeld bezahlt, tatsächlich. Also sowohl körperlich, wir haben ganz schlimme Unfälle gehabt, als eben auch finanziell, weil das, was man vorher nicht reinsteckt, steckt man hinterher rein. Das heißt, ich glaube, eine der ersten Aktivitäten, die dieses Pferd und ich hatten, war, dass sie mich durch den Dreck gezogen hat und danach ins Gesicht getreten. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber ich glaube, das ist so eine Geschichte, wenn wir ehrlich sind, ja, wie wir sie ganz häufig sehen und wo ich auch jetzt nach so vielen Jahren vorwarnen kann. Heute ist sie ein großartiges Pferd. Und und ich habe damals tatsächlich den Weg nehmen müssen. Man darf auch nicht vergessen, die war 2,5, als ich die gekauft habe. Verkauft worden ist sie mir als mindestens 3,5. wir sind ganz klassisch, also Gott sei Dank hatte ich relativ schnell Kontakt zu dem, was man damals Natural Horsemanship nannte. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert, was das eigentlich bedeutet. Aber die Claudia Miller war jemand, die ich sehr früh kennengelernt habe. Die Claudia war damals schon unglaublich gut mit Pferden, aber halt auch sehr jung. Ne? Und wir waren im Endeffekt so mehr oder weniger eine Altersklasse. Und das hat mich sehr inspiriert. Und sicherlich auch, sie war sicherlich ein Einfluss, der mir sicher, also nach so rückwirkend sicherlich auch das Leben gerettet hat. Weil hätte ich das nicht gesehen, was mit Pferden geht, hätte es vielleicht auch schlimmere Unfälle gegeben. Ja, und das war also dann eine sehr schnelle Entwicklungszeit. Ich bin dann sehr viel bei Steve Halfpenny geritten damals. Und dann war aber auch der Hunger da und habe mich sehr schnell und sehr weit entwickelt. Das heißt, das Pferd war immer noch gefährlich zu reiten, so bis 6-7-jährig. Und dann legte das den Schalter um. Und dann war es ein großartiges Tier und das ist es bis heute. Mhm. Und dann war ich natürlich on fire und habe sehr viel Zeug reiterlich gemacht, tatsächlich. Ich bin tatsächlich auch bei euch geritten. Das ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Also ich habe Mark Rashid reiten dürfen, mit Leslie Desmond sehr, sehr viel. Ich bin mit Buck Brenneman geritten und habe all solche Sachen natürlich auch erfahren können, mit allen hellen und dunklen Seiten da dran, ne? Und habe natürlich auch sehr viele andere Trainer gehabt, die mich wirklich sehr, sehr, sehr beeinflusst haben, auch im positiven Sinne. Ich habe dann ganz intensiv mal in die Legerité reingeschaut, was mich auch extrem weitergebracht hat und in die Akademik. Ich durfte also mit tollen Akademikern reiten und auch von denen lernen. Und die Liste ist einfach immens lang von Leuten, die ich gesehen habe. Ich bin immer ein Kursreiter gewesen. Das heißt, ich habe aufgrund meines Berufes einfach wenig Zeit für regelmäßigen Reitunterricht. Aber ich lade auf und fahre Kurse, also reite Kurse bei ganz, ganz vielen, vielen tollen Trainern. Und da zieht man sich das dann raus. Und und das ist so der reiterliche Background. Ich hatte tatsächlich niemals Interesse an Turniersport, überhaupt nicht, gar nicht, null, nada, niente. Ich bin kein Feind des Turniersports, ich finde das immer sehr spannend und ich fahre da auch gerne hin, aber für mich selber hat's nie so den Appeal gehabt. Mhm. Also dafür war ich auch zu, oder bin ich zu sehr verheiratet in meinem Job, um das noch nebenbei zu machen. Ne? Mhm. Reiten tue ich viel, ich reite sehr viel, ich habe aktuell 4 Pferde, wovon ich 2 fahre, 2 reite. 7 Tage die Woche, wenn ich kann. aber dadurch, dass ich halt auch intensiv reise, ist das nicht jeden Tag möglich. Mhm. Also Fahrsport mache ich natürlich auch noch nebenbei. Ich habe gerade gesagt, ich fahre. Mhm. Ich habe eine Fahrausbildung ganz klassisch genossen bei ganz tollen Fahrtrainern. Heute fahre ich aber nur Shetland, also das heißt nur, ich fahre Shetland-Ponys. Mhm. Ich bin früher Großpferde gefahren, das mache ich nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr drauf.
Ja, ja, also ich als Reiter, ich finde Fahren toll. Meine Mutter hat auch hier silberne Reitabzeichen, Vierspänner etc. Mhm. Aber ich finde, als Reiter hast du immer so diesen Faktor, wenn was schief geht, kannst du dem Pferd nicht helfen. Beim Reiten falle ich runter und dann hält das Pferd irgendwann an. Ja. Da habe ich so, ich bin überhaupt kein ängstlicher Typ, aber da habe ich immer so das kurze Gefühl, boah, was ist, wenn es schief geht und das Kutsche überschlägt sich und das Pferd geht durch und kann ihm einfach nicht helfen. Das ist, deswegen habe ich ja großen Respekt vor, aber ich finde es toll und spannend. Ist was ganz anderes, ne?
Ja, ist was völlig anderes. Und also ich liebe Fahren. Ich fahre unglaublich gerne und ich habe auch ein ganz tolles Gespann. Also ich bin immer tolle Gespanne gefahren, Gott sei Dank. Ich habe allerdings auch Unfälle erlebt, ganz schwere Unfälle. Und ich glaube, viele Leute gehen an die Fahrerei sehr blauäugig dran und vergessen, also gerade Reiter, weil sie können ja reiten. Und dann kann man ja auch fahren und dann spannt man irgendwas dahinter und auch im Winter mit den Schlitten, Katastrophe. Mhm. Dann spannen die so einen Schlitten dahinter und dann geht das ab und dann geht's natürlich schief, weil das Pferd das dann doch nicht kann und auch das ruhigste Pferd dann irgendwann die Nerven verliert oder verlieren kann. Und die Reiter vergessen gerne, dass Fahrsport oder Fahren, es muss ja nicht Sport sein, aber Fahren nicht Reiten ist. Mhm. Es ist was völlig anderes. Die Pferde müssen anders ausgebildet werden. Und ganz, ganz genau und ganz konsequent und ganz ruhig, damit das Pferd eben in so einer Paniksituation eben die Guidance sucht, also die Anleitung vom Fahrer. Mhm. Wenn das Pferd dann kopflos wird, und das darf halt nicht passieren. Das muss von Anfang an wegtrainiert werden. Also so gut und so viel Vertrauen, dass das Pferd mit Meterabstand auf Stimme zu regulieren ist. Mhm. Und alles andere ist lebensgefährlich. Und wenn das nicht klappt, dann wird Fahrsport auch wirklich ein Himmelfahrtskommando. Und ich sehe immer wieder Leute, auch ich werde auch immer wieder gefragt, kannst du hier mit uns das Pferd fahren? Und ganz häufig denke ich mir, nee, auf keinen Fall. Mein Leben ist mir lieb, macht mal ein bisschen mehr Basis. Ja. Und dann können wir überlegen, ob wir dann nochmal anspannen in einer sicheren Umgebung.
Ja, das finde ich ja total spannend, dass du so vielseitig unterwegs bist. Und genau deswegen habe ich ja diesen Podcast, weil es nur gutes und schlechtes Reiten gibt, meiner Meinung nach, egal welcher Sattel oder welche Reitweise. Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen reflektieren. Was hat dir denn gut gefallen, was hat dir nicht gut gefallen? Vielleicht einfach so ein bisschen, kannst du das so ein bisschen vergleichen? Oder warum hat dich das eine interessiert und das andere nicht mehr? Also wertfrei, aber einfach, weil du so den Überblick hast?
Ja, tatsächlich, das ist ganz schwierig. Also in all diesen Sachen habe ich gute Dinge gesehen und ich habe natürlich auch die Schattenseiten gesehen. Das müssen wir immer sagen. Und ich habe sehr viele dunkle Sachen gesehen, wo ich dann in dem Moment mir das angeschaut habe, das von allen Seiten betrachten konnte und dann im Nachgang mit ein bisschen Reflexion gesagt habe, das hat mir nicht gefallen. Also was mich persönlich immer sehr abstößt, ist, es ist gar nicht unbedingt der Umgang mit dem Pferd, sondern auch der Umgang mit Menschen. Das finde ich etwas, was mich also sehr, also wo ich auch einen Trainer nach aussuche, wenn ich merke, da ist zu wenig Respekt vor Menschen. Und das ist ja auch etwas, was in meinem Beruf einfach elementar ist. Der Grund, warum ich den Beruf so machen kann, wie ich ihn mache, ist, weil ich Menschen mag. Ich mag auch Pferde, aber ich mag vor allem Menschen. Und ich muss ja mit dem Menschen arbeiten, der ist am Ende mein Kunde. Und wenn ich den besser und stärker mache und mit dem arbeite, dann ist der auch besser und stärker mit dem Pferd. Also stärker im positiven Sinne, ne? Und mutiger und voraus. Und natürlich haben wir, und das ist auch was wo ich... ich bin jemand, ich muss immer alles ausprobieren. Ich muss immer alles mal gemacht haben, um zu sagen, okay, das war cool oder das ist schwierig. Und das heißt auch, bevor ich mir wirklich eine Meinung über einen Trainer bilde, gucke ich mir den einmal an und dann reite ich da auch mal, weil das sind zwei Paar Schuhe, an der Bande zu hocken und schlaue Sprüche zu machen, den macht man ja nicht, oder eben selber vor 200 Leuten, also ich erinnere mich auch an den Marc Rashid-Kurs bei euch, da saßen 300 Leute rum, ja, und ich als süße kleine Maus auf meinem völlig unkontrollierten Gaul, das war sehr ein großer Spaß, weil die Halle bei euch ist halt riesig, und zwischendurch hat meine Stute gesagt, oh, ich guck mal, wie lang die ist, die Halle, ne? So, mal gucken, wie schnell wir auf der anderen Seite sein können. Und dann Spaß beiseite, aber da gehört es, das ist halt was ganz anderes. Und da fühlte ich mich zum Beispiel damals extrem gut abgeholt. Mhm. Ja, der hat einen super geilen Job mit mir gemacht. Das war so im Nachgang auch jetzt mit ein paar Jahren Abstand einfach grandios. Mhm. Ja. Und habe das sehr genossen. Aber das war zum Beispiel für mich was, wo ich dann denke, ja, das macht auch gute Reiterei aus. Ne? Mhm. Es ist sicherlich auch etwas, was ich auch dieses oder letztes Jahr bin ich in Ohio gewesen, auf der Equine Fair, was ich auch da wieder gesehen habe. Da haben wir also durchaus auch in den USA einen etwas anderen Ansatz an die Lehre, der positiv ist. Tatsächlich, der sehr positiv ist. Ich habe also tolle Erfahrungen letztes Jahr auch auf dieser Messe machen können, was Umgang Menschen angeht. So, aber abgesehen davon, ja, wie kann man das beschreiben? Also ich mache es auch immer daran abhängig, ob sich das Pferd gut anfühlt. Ne, wenn mein Pferd sich innerhalb einer Einheit einfach gut anfühlt und man merkt das ja. Also ich nenne das immer das Popometer. Mhm. Und wenn mein Popometer sagt, mein Pferd grinst, dann ist das eine gute Idee. Und wenn mein Pferd aus einer Einheit glücklich und zufrieden, vielleicht müde, aber glücklich und zufrieden rausgeht, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Ne? Und wäre auch schön, wenn ich glücklich und zufrieden da rausgehe mit einem guten Gefühl oder mit etwas, wo ich wirklich stark drüber nachdenken muss. Aber wenn ich natürlich aus so einer Einheit rausgehe und mich furchtbar fühle, dann ist es ganz schwierig. Ne? Mhm. Schlechte Reitstunde gibt's immer. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber grundsätzlich muss die Erfahrung immer positiv sein und immer etwas Neues daraus erwachsen können. Mhm. Und wo ich mich schwer tue dann im Umgang mit meinen Trainern, war immer, wenn es zu extrem in eine Richtung schlägt. Dafür bin ich zu vielseitig. Ich persönlich bin ja ein Langstreckenreiter. Das heißt, meine allerliebste Tätigkeit mit Pferden ist Langstrecke reiten, geradeaus. Gar nicht so unbedingt schnell. Also ich reite wenig Distanzen, hin und wieder mal eine, aber ist nicht mein, habe ich einfach auch keine Lust zu. Aber ich reite halt Langstrecke, Wanderreiten nennt man das im Neudeutschen. Alles, was ich an Ausbildung in meine Equine investiere, ist eigentlich dazu da, sie noch besser im Extremgelände zu haben. Ich reite gerne Extremgelände. Und man sagt ja immer schön, die Dressur ist für die Pferde da, das stimmt. Und dann fokussieren die Leute immer auf den Körper. Mhm. Ich fokussiere nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Frage, ist mein Pferd in der Lage, auch in schwierigsten Situationen eigene Entscheidungen zu treffen und diesen gut. Mhm. Und wir sind mehrfach über die Alpen geritten. Und ich bin mit den Pferden bis nach Italien runter und ich habe Deutschland gesehen. Mhm. Und das ist schon gut, wenn das Pferd vernünftig hören kann, also zuhören kann und wir in einen Dialog gehen, was jetzt zu tun ist. Mhm. Ja, und wenn ich halt aber auch im Zweifelsfall sage, wir müssen jetzt hier wirklich die Füße am Boden lassen, dass das auch passiert.
Ja, das ist ja auch die Kunst, dass die, also wir sind ja Westernreiter, ich bin Westernreiter, Signalreitweise, dass die Pferde mitdenken, die Lösung suchen, aber trotzdem zuhören. Das ist ja so dieser schmale Grat, ne? Die einen hören nicht zu und suchen nur die Lösung und die anderen sind nicht motiviert, die Lösung zu finden. Das ist, glaube ich, auch reitweise unabhängig.
Ja, oder wir haben halt das Loch in der Ausbildung, das sieht man beim Wanderreiten halt auch, ich nenne das immer das Loch in der Ausbildung, wenn halt was nicht funktioniert hat, das Pferd hat nicht zugehört und es war völlig ignorant den Hilfen gegenüber und also wenn das mal so, wenn wir jetzt 6-7 Stunden unterwegs sind, dann gibt es natürlich so den Zustand des allgemeinen Wegdämmerns und das ist auch in Ordnung. Man kann nicht 7-8 Stunden oder 6-7 Stunden voll konzentriert reiten. Das Pferd kann auch nicht voll konzentriert laufen, aber es muss eben aus diesem Zustand des Wegdämmerns für Pferd und Reiter einen Weg rausgeben und der muss im Zweifelsfall halt auch schnell sein, wenn mal was passiert. Mhm. Wenn man da mal wild von der Rotte Wildschweine überholt wird oder sowas, dann hätte ich das Pferd schon gern an der Hilfe. Mhm. Ja, und dass es sich helfen lässt und nicht
du sagst, du hast 4 Pferde. Was sind das für Pferde? Also für Rassen und Unterschiede, würdest du so sagen?
Meine alte Stute ist, keine Ahnung, wir vermuten einen Friesenmix. Also es ist ein Friesenmix. Wir wissen nur nicht, was die andere Seite ist. Sie ist unbekannter Herkunft und kommt vermutlich damals aus Holland, aber auch das wissen wir nicht genau. Dann habe ich ein Shetland-Pony gespannt. Das sind beides Erwachsenen-Shetties, die möchten auch nicht zu Kindern, beide nicht, sind sehr, sehr kreativ. Die fahre ich ein- und zweispännig. Und dann habe ich ein Maultier, ein großes, was ich reite. Das heißt, meine 4 Pferde, bei dem einen hat es nicht mehr für ein ganzes gereicht, es ist noch ein halbes geworden. Ich reite, also mein Hauptreittier ist tatsächlich kein Pferd, sondern ein Maultier. Den habe ich jetzt noch einige Jahre. Der war ein echtes Projekt, ganz, ganz interessantes Tier. Und ich habe den Spaß des Jahrhunderts mit dem, der ist großartig. Also der ist wirklich, es war schwierig, meine Stute zu ersetzen, weil die eben so ein grandioses Streckenpferd ist. Aber er hat wirklich, also er tut alles dafür, das in diese Hufabdrücke zu treten. Und er ist ganz anders. Das ist halt kein Pferd. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel Spaß mit dem, dass ich nicht mal weiß, ob es nach oder ob es dann nochmal, also wenn es einen, es wird einen Nachfolger geben. Es wird nochmal einen Nachfolger geben, aber es wird sehr wahrscheinlich wieder ein Maultier werden.
Ja, mein Vater wohnt ja im Winter bei Sevilla in Spanien, Andalusien. Und da ist El Rocío in der Nähe und das ist ein Ort, wo ganz viel Maultiergespanne fahren. Und wenn ich meinen Vater besuche und wir reiten durch den Wald, dann sieht man da die Trainer mit sechser gespannten Maultier, die einfahren und so. Ist denn Maultier das, dass die Mutter ein Pferd ist und der Vater ein Esel oder umgekehrt?
Ja, genau, bei Maultieren oder Mulis, also Mulis ist ja so ein bisschen der Oberbegriff, also das Maultier ist die Mutter, das Pferd und danach kommt das Maultier in der Regel auch und der Vater der Esel, und beim Maulesel ist es umgekehrt, da ist die Mutterstute der Esel und der Vater ist das Pferd. Die sind aber in der Regel sehr eselig. Und Maultiere sind sind halt so mehr pferdig, aber sie sind keine Pferde, da darf man also keinen Fehler machen. Sie sind keine Pferde, es ist eine völlig eigene, ja, ich finde, ich sage fast Spezies.
Das ist fast weil die charakterstärker sind und mehr ihre Meinung haben, also nicht so einfach zu trainieren sind? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich sind sie deutlich intelligenter als Pferde. Man mag das kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Sie haben also eine deutlich größere kognitive Fähigkeit als Pferde. Maultiere treffen sehr stark eigene Entscheidungen und die muss man ihnen auch lassen. Man muss bei einem Maultier lernen, loszulassen. Also wirklich eine Mischung zu finden zwischen einem Vorschlag, was zu tun ist, und eben dann auch das Maultier machen lassen. Man kann ihn nicht mikromanagen. Wenn man ständig an den rumzuppelt, werden die Radar doll. Das wird richtig gefährlich. Neigen sie dazu, sich an eine Person zu binden. Sie sind also nicht unbedingt für viele Menschen geeignet. Das klappt aber in Wanderreitbetrieben ganz gut, solange der Reiter nicht stört. Dann ist es so ein Fleischtransport. Aber wenn man sie wirklich reiten will, dann haben sie einen Menschen. Das merkt man bei meinem auch ganz deutlich. Die binden sich. Das macht es natürlich fantastisch, weil wenn diese Bindung da ist, ist das großartig. Und wenn die Bindung nicht kommt, ist es Horror. Das würde ich nicht machen. Ja, wie unterscheiden sie sich sonst? Also sie sind natürlich sehr skeptisch Fremden gegenüber oder die meisten zumindest, wenn sie die nicht kennen und entscheiden dann, ob sie denjenigen mögen oder nicht. Aber sie sind unglaublich zuverlässig. Das heißt, mit ausreichend Ausbildung arbeiten die autark, komplett autark. Und das ist bei uns auch ganz häufig so ein Point and Go. Das heißt, ich sage ihm, was er tun soll, was ich gerne möchte. Und er sagt dann, okay, mache ich. Und dann halt sagt er im Endeffekt, das ist ganz irre, also das ist ein Reitgefühl, wo er dann fast sagt, halt dich fest, Puppe, ich mach das. Stör mich nicht. Und er tut's dann auch. Und das ist etwas, was ein Pferd natürlich auch kann, aber nicht in dieser Exzellenz.
Sind die robuster und trittsicherer oder stelle ich mir das falsch vor?
Sie sind extrem trittsicher normalerweise. Sie können doch trotzdem umdabbeln und stolpern und Sachen machen, ne? Aber nein, sie sind vor allem sehr überlegt. Und sie, bevor sie jetzt blindlings irgendwo drüber oder reinlaufen, überlegen sie gut und dann sind sie sehr kontrolliert in dem, was sie tun. Robust, das ist ein Mythos. Also meiner ist, oder die meisten sind einfach durch den Eseleinfluss sehr empfindlich auf Wetter. Also nasse Kälte ist jetzt nicht seins. Und da ist er im Vergleich zu allen meinen anderen Pferden der sensibelste. Meiner ist auch sehr sensibel in der Haut, allerdings hat er auch eine Sonderfarbe. Das mag mit an der Farbe liegen, dass er also sehr hell ist. Ich habe einen Farbwechsler und der ist sehr hell generell und ist dann schon mal pinzig. Also wenn das nicht, also wenn ich kein von Jungfrauen bei Vollmond geerntetes Rentierfell da drauf habe, dann scheut er sich alles auf. Okay. Katastrophe. Aber gut, wenn man das erstmal weiß, dann kann man damit auch umgehen.
Ja, es gibt tatsächlich bei uns in der Szene den Nick Dowers in USA, das ist ein ganz erfolgreicher Cowhouse-Reiter, der auf einer riesen Ranch in Montana oder so wohnt. Und der hat für die Cattlework, also der arbeitet wirklich am Rind wie noch ein Cowboy, hat der auch ein Maultier, was ja irgendwie wohl in diesen Gefilden viel besser klarkommt wie ein Pferd, obwohl er sehr gute Pferde hat. Und das finde ich so spannend. Und auch in El Rocío, die haben auch 1,60er, 1,65er Maultiere, die richtig vor der Kutsche arbeiten, auch in Gold. Ich glaube, da ist natürlich auch sehr wichtig, was ist die Mutter? Ist es ein Vollblutaraber, ist es ein Spanier? Da kann man das ja so vielleicht so ein bisschen steuern, ne?
Ja, genau. Und sicherlich auch, wie stark hat sich der Esel durchgesetzt und was war das für ein Eselhengst? Mhm. Wir wissen es bei meinem Maultier nicht, weil auch der ist einfach bei uns erschienen. Mhm. Also auch den, der ist einfach da und wir wissen es, also ich kann es nicht genau sagen. Ich habe Bilder der Mutterstute gefunden, weil mein Maultier stammt ursprünglich aus Frankreich, ist aber über x Besitzer gegangen, bis er dann bei uns war. Und ich kann nicht so genau sagen, was es ist. Und wir wissen aber eben von den Anpaarungen, zum Beispiel mit dem Poitou-Esel, dass sie im Fell unglaublich schwierig sind, weil sich da einfach auch so ein bisschen Poitou-Esel dann durchzieht manchmal. Unglaublich pflegeintensiv. Weil die einfach ein ganz komisches, also sie fühlen sich an wie so Wildschweinborsten mit weichem Fell drunter, ist also ganz eigen. Oder haben wir jetzt einen andalusischen Esel, also einen spanischen Edelesel, ja, oder einen Mammoth Jack, wie die Amerikaner den haben. Mhm. Und danach gibt sich natürlich auch die Größe. Wir haben hier in Deutschland ganz viele Kleinesel, deswegen sehen wir hier auch so viele kleine Maultiere, während die Amerikaner und auch die Spanier mit aus den PRE-Stuten oder eben die Amerikaner sowohl als Kaltblut als eben auch aus dem Quarter Horse oder Paint Horse eben mit Mammoth Jack züchten, die sind einfach groß. Also meiner ist schon groß für ein deutsches Maultier, ist ja schon sehr groß, aber in den USA habe ich auch viel größere gesehen und auch schon geritten.
Tatsächlich in Spanien ist ein gut gefahrenes Maultier deutlich teurer wie ein Pferd. Also denken viele nicht, aber ist so.
Ja, also in den USA auch. Ich habe auf der Equine Fair eben in Ohio waren eben auch Maultiere und da waren welche zu verkaufen, $65,000, $80,000. Ja. Also gut ausgebildet, wirklich schön geritten, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, die Strecke mitgenommen. Aber noch einen ist gerade nicht drin zeitlich.
Okay, ja, sehr schön. Dann noch zum Abschluss vom ersten Teil. Wie lebst du mit deinen Pferden? Da kommen wir ja gleich so ein bisschen zur Haltungsform wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich stehen meine Pferde im Moment aus logistischen Gründen in Vollpension. In unterschiedlichen Gruppen natürlich. Die Shetties können eben nicht so ohne weiteres mit den Großpferden laufen, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ich halte da auch nicht viel von Shetties mit Großpferden zu halten, weil es ist ein kleines Pferd und eins meiner Shetties ist sehr sensibel, dem tue ich da keinen Gefallen mit. Und haben auch einfach fütterungstechnisch andere Ansprüche. Mhm. Die anderen stehen, der eine im Offenstall und die andere, also die alte, geht nachts in die Box, weil die ein bisschen mehr Ruhe und extra Futter braucht. Wir sind im Moment auf der Suche nach einer neuen Anlage. Mhm. Und dann werden wir es auch wieder in eine modulare Anlage setzen. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, sie zu trennen, aber eben auch, dass sie zusammen laufen können. Ich bin natürlich ein Freund der Draußenhaltung, aber eben zum Beispiel das alte Pferd braucht Schutz und die braucht Ruhe. Und ich habe sie gerne draußen, wenn es alles befestigt ist. Ich habe die nicht gerne Matsch stehen. Ein bisschen Matsch ist jetzt auch nicht schlimm, aber wirklich Matsch ist für mich schwer zu ertragen. Ich mag Trailanlagen. Wenn sie vernünftig geführt sind. Ich mag Laufanlagen und wenn wir jetzt wieder was Neues bekommen, wird es auch genau das wieder sein.
Ja, sehr schön. Dann noch eine Frage. Was wolltest du als Kind immer werden?
Meeresbiologe. Ausgerechnet. Ich mag das Meer nicht besonders. Das muss man wissen. Also ich mag keine freien, offenen Gewässer. Ja. Ich mag gerne am Strand sitzen und ein Fischbrötchen essen. Aber ich bin kein Freund der offenen Fläche. Fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich viel wohler im Wald. Aber tatsächlich als Kind wollte ich sowas werden. Mhm. Und das ist Gott sei Dank irgendwann verloren gegangen.
Okay. Ja, sehr schön, super. Ich würde sagen, das war super für den ersten Teil. Wir machen einen kurzen Break und dann geht's gleich weiter. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.